Ja, euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich hier zu sein und vielen Dank für diese tolle Lobpreiszeit. Wirklich super. Also das war wirklich so eine Zeit, gell? Also der Lobpreis und auch ich bin reingekommen heute Morgen, habe diesen schönen Hoffnungsanker gesehen und dachte, den kenne ich irgendwoher. Und es ist doch schön, dass wir jetzt zusammen unterwegs sein dürfen, also eine ganz große Freude. Ich habe mich wirklich gefreut und ja, dass wir mit diesem Wind in den Segeln, gell, die wir jetzt gesetzt haben, auf unseren Booten, die mit einer Brücke miteinander verbunden sind. Also ich finde das sehr inspirierend und freut mich, dass wir jetzt da so unterwegs sein können miteinander. Silke und Basti und ich haben uns überlegt, weil wir in den kommenden Wochen jetzt so abwechselnd hier predigen, könnten wir so eine Predigtreihe machen. Und dann haben wir auf dem Herzen gehabt, über die sogenannte DNA der Gemeinde zu sprechen. Und DNA, genau, ich blende es jetzt mal ein, das ist ja ein Wort, das ist übrigens so, wenn man das in einem Computer schreibt, DNA, und geht weiter, dann macht er immer ein dann draus. Immer dann. Ich denke mir, nein. DNA, ich muss wieder zurück. Und das ist mir so 28 Mal etwa passiert bei einer Predigtvorbereitung. DNA, dann. Ah, genau. DNA bedeutet Desoxyribonukleinsäure. Wer mal irgendwann im Biologieunterricht das gehört hat, vor ganz vielen Jahren, also genau, Desoxyribonukleinsäure, das müsst ihr nicht euch merken. Oder auch DNS, das ist übrigens DNA und DNS ist eigentlich das Gleiche. Das ist ein Molekül, das die genetischen Informationen aller Lebewesen enthält. Und eine DNA verwendet man heute auch, gell, wenn man so beschreibt, wie ein Organismus funktioniert. Was hat diese Familie von euch zum Beispiel für eine DNA? Ne? Was hat dieses Team für eine DNA? Was hat für ein Unternehmen eine DNA? Was hat Prisma für eine DNA? Was hat Doxadeo für eine DNA? Und wir wollen uns über die DNA einer Gemeinde austauschen. Und das bedeutet, was spüren Menschen letztendlich, wenn sie hier reinkommen? Was macht die Kultur aus? Was ist die DNA einer Gemeinde? Und wir wollen das in drei Worten zusammenfassen. Ich darf heute den Anfang machen. Über Gnade, also die DNA der Gnade. Und dann werden Silke und Basti über Vertrauen und Glauben sprechen. Also das wäre unsere Predigtreihe und wo wir uns ausgetauscht haben. Da habe ich zuerst gedacht, Silke möchte über Vertrauen sprechen, habe dann Basti gesagt, Basti, nimmst du Gnade oder Glaube? Und dann hat er gesagt, egal. Und habe ich gesagt, also gut, ich nehme Glaube und du Gnade. Und dann hat sich Silke gemeldet und gesagt, sie, also ich will doch eigentlich über Glaube sprechen. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir es jetzt? Sprichst du jetzt über Vertrauen oder über Gnade? Ich spreche jetzt heute einfach über Gnade. Aber dann wisst ihr gleich, wie das bei uns in unserem Team funktioniert. Und das ist richtig schön, weil das ist unkompliziert. Und da Basti gesagt, egal, ich predige über alles. Ihr könnt. Und es ist auch ganz gut, über Gnade anzufangen. Weil Gnade ist so eine Grundlage für alles, was dann kommt. Und dieser griechische Begriff Gnade, Charis, kommt im Neuen Testament 156 Mal vor. Und es bedeutet nicht nur Gnade, sondern auch Gunst, Wohlgefallen, Wohltat, Dank. Und was auch sehr schön ist, was ich sehr schön finde, dieses Wort Charis ist ganz verbunden mit dem Wort Chaio, und das heißt Freude. Also Gnade und Freude hat ganz viel miteinander zu tun. In der Gnade liegt Freude oder Gnade setzt auch Freude frei. Und Gnade bedeutet nichts anderes als, und es kam in diesem prophetischen Eindruck heute auch schön vor, das ist die Haltung Gottes zu uns, du bist geliebt, bevor du etwas leisten kannst. Du bekommst Vergebung, obwohl du vielleicht eine Schuld trägst oder dich schuldig fühlst. Egal, du bekommst Vergebung umsonst. Gnade ist keine Belohnung für etwas, was wir tun, sondern Gnade ist der Anfang, aus dem wir heraus leben können. Das ist ein großer Unterschied. Wir bekommen keine Gnade, weil wir brav waren, weil wir stille Zeit gemacht haben, weil wir gebetet haben, weil wir vielleicht nett zu unserem Nachbarn waren. Nein, die Gnade ist vorher da. Und wir tun die Dinge aus dieser Gnade heraus. Das ist ein ganz großer Unterschied. Aber wir wollen Gnade nicht als einen abstrakten Begriff behandeln. Ich mache mal ein Beispiel mit einem ganz anderen Begriff. Ich meine, man könnte sagen, warum ist die Banane krumm, gell? Das fällt euch vielleicht gleich ein. Also die Banane zum Beispiel, man könnte über die Banane könnte man jetzt auch theoretisch sprechen. Ja, könnte man sagen, das ist die Frucht der Bananenstaude. Habt ihr gewusst, dass die Banane botanisch gesehen eine Beere ist? Sieht nicht wie eine Beere aus, ist aber botanisch gesehen eine Beere. Wächst hauptsächlich in tropischen und subtropischen Regionen. Neben dem Essen als Dessertbananen werden sie auch als Kochbananen verwendet oder zu Mehl verarbeitet oder zu Getränken wie Bananenbier vergoren. Bananenbier. Die großen Blätter der Staude einer Banane dienen zudem als Baumaterial und Schattenspender. Jetzt könnte man weiter so theoretisieren über die Banane. Was ist das Problem? Ich habe euch mal erzählt, dass wir vor über 30 Jahren einen Einsatz in Albanien gemacht haben. Und da haben wir das erlebt. Die Albaner waren arm, aber die hatten alle einen Fernseher. Ne? Einen Fernseher hast du überall gefunden, im Wohnzimmer. Und dann haben die Werbung geschaut und da waren dann zum Beispiel Werbung über Südfrüchte, über Bananen. Das Problem war nur, die haben noch nie eine Banane gegessen. Die haben noch ihr Leben lang keine Banane in der Hand gehabt. Aber die haben es gesehen im Fernsehen. Das nützt uns also nichts. Es geht darum, eine Banane muss man essen, die muss man schälen, da muss man reinbeißen. Ich zerdrück mir eine Banane morgens mit der Gabel in mein Müsli rein. Ja? Und es schmeckt richtig gut. Und so ist es mit der Gnade auch. Wir können über Gnade sprechen in der Theorie. Wir können darüber sprechen und philosophieren, aber es geht darum, dass wir sie wahrnehmen müssen. Dass wir sie spüren müssen, dass wir sie erleben müssen. Alles andere ist zu wenig. Ja? Und das ist auch DNA. DNA ist nicht irgendeine Theorie, sondern wenn du hier reinkommst, dann soll es nach was riechen. Dann sollen Menschen das erleben und erfahren. Und mir ist zum Thema Gnade was eingefallen, was ich vor kurzem erlebt habe. Ich war mit meiner Frau, mit der Bea, auf einem Gebetstreffen, da sind wir im Harz gewesen, so an der Grenze von Niedersachsen und Thüringen. Und wir sind mit dem Zug gefahren, weil ich gesagt habe, komm, das ist doch viel entspannter, mal im Zug, schön, da können wir uns schön unterhalten. Ich kann ein bisschen was arbeiten nebenher und so. Und dann hat meine Frau gesagt, können wir uns jetzt unterhalten oder willst du arbeiten? Okay, beides. Auf jeden Fall, wir sind dann mit dem ICE bis Göttingen gefahren, dann mit einer Regionalbahn weitergefahren. Bis zu einem kleinen Ort, da sind wir ausgestiegen und wir sind mit unseren Koffern ausgestiegen und der Zug fuhr hinter uns weg und dann fiel es mir, sieh dich heiß, ne, auf Schwäbisch, der Rucksack mit meinem MacBook, mit meinem Laptop ist noch im Zug. MacBook, noch im Zug, der Zug ist weg. Was tun, was mache ich jetzt? Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Was gut war, ist, wir hatten den Bus verpasst. Das heißt, wir hatten noch die Möglichkeit zu reagieren auf dem Bahnhof. Wenn wir mit dem Bus weitergefahren wären, wären wir weg gewesen, noch weiter weg von meinem Rucksack. Auf jeden Fall kam dann irgendwann ein Zug aus der anderen Richtung. Und ich habe geistesgegenwärtig gedacht, ich könnte doch mal den Zugführer dieses Zuges, auch in Regionalbahn, also ich bin vorgerannt, gell? Also bis zu diesem Zugführer, der hat seine Scheibe offen geschaut, hallo, ich habe ein großes Problem. Und so, und dann hat er mir gesagt, okay. Und der war ja schon, der wollte schon weiterfahren, also passen Sie auf, der Zug, wo Sie saßen, der kommt um 16.08 Uhr nochmal vorbei an dem Bahnhof, wo Sie jetzt stehen und fährt weiter. Und ich so, der Zug kommt nochmal vorbei, wo mein Laptop drin ist. Sehr gut. Sehr gut. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Also das hat bedeutet, eine Stunde auf dem Bahnhof einfach zu warten. Es war kalt und die Bea ist dann schon, war einfach gesagt, ich warte eine Stunde auf diesen Zug. Und könnt ihr euch das vorstellen, wenn man auf so einem Zug wartet, ne? Also wie so ein Westmann, der so an den Gleisen dann hört, ob er schon kommt. Und dann kam er irgendwann mal so eine Stunde später, 16.08 Uhr, er war pünktlich und ich habe ja gewusst, was mache ich jetzt? Ja? der hat wahrscheinlich diesem, also das hat mir der Zugführer, er gibt da noch Bescheid, also dann habe ich jetzt einfach mal vertraut, dass da irgendjemand weiß, dass da jemand wartet auf seinen Rucksack. Und jetzt habe ich überlegt, okay, wo saßen wir im Zug? Der Zug fährt jetzt andersrum. Das Abteil, wo wir saßen, ist auf der anderen Seite des Zuges. Wo muss ich etwa rein? Der Zug hält eine Minute vielleicht, ja, Leute steigen ein und aus. Ich muss dann in dem Zug gucken, wo mein Ich muss gucken, wo mein MacBook ist, ja, und dann muss ich wieder raus, ohne dass der Zug weiterfährt, und da will ich ja gar nicht weiterfahren, ich will wieder aussteigen, ne? Also du machst dir da Gedanken und du bist so in Hab-Acht-Stellung, ne? Meine ganze Strategie A, B, C, was mache ich jetzt? Und jetzt kommt der Zug und dann wollte ich in dieses Abteil rein, wo ich gedacht habe, dass mein Laptop ist. Diese Tür ist defekt. Ah, oh, okay. Zur nächsten Tür gerannt. Ja, Leute sind noch einen ausgestiegen und die Schaffnerin kommt raus mit meinem Rucksack und drückt mir den Rucksack in die Hand. Und das war Gnade. Es war einfach Gnade, ja. Also das war so, ich bin auf alles vorbereitet. Ich packe alle Ressourcen aus, die ich habe, und die gibt mir den Rucksack einfach so, ne? Das war für mich so eine Gnadengeschichte. Einfach so. Einfach so. Gott macht manchmal Dinge einfach so. Und er zeigt uns seine Güte, seine Zuwendung. Und wir müssen das immer wieder erleben, dass wir Dinge einfach kriegen, für die wir nichts können, für die wir nichts getan haben. Das ist eine absolute Zuwendung Gottes aus seiner ganz großen Liebe. Weil wir so, vor allem als Schwaben, immer so leistungsorientiert sind. Und ja, da muss man schon was dafür schaffen, dass man was und so. Alles okay, ja, aber gerade wir müssen auch erleben, dass wir mal einfach was bekommen. Und das ist Gnade. Wenn wir das nämlich erleben, dann können wir sie auch weitergeben. Wenn wir diese Kultur der Gnade verstehen. Johannes hat gesagt in Johannes 1, Vers 14 über Jesus, das ist dieser wunderbare Einstieg ins Johannesevangelium. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also Johannes hat gesagt, wir haben seine Gnade gesehen. Also wir haben die Gnade in Person gesehen. Interessant. Das sehen wir hier schon, Gnade steht nicht alleine, Gnade und Wahrheit gehört zusammen. So hat er Jesus beschrieben. Zwei Verse weiter kennt er bestimmt auch. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Wir haben sie gesehen und wir haben sie empfangen. Das ist die Banane, die du siehst und die du isst und die du schmeckst. Ja? Und das ist Gnade, wir haben sie empfangen. Gnade und Gnade. Und das ist so schön, weil diese Gnade kommt nicht nur, natürlich kam die einmal in besonderer Art und Weise in unser Leben, da wo wir Jesu Gnade kennengelernt haben, aber sie kommt, wir bekommen Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Jeden Tag neu. Das ist ein Prozess, der nicht aufhört. Und ich glaube, wenn wir an Jesus denken, und das hat wahrscheinlich dann Johannes auch, der hat ja die ganzen Geschichten, die er dann, wo er dann im Kapitel 21 sagt, dass es gibt gar kein Buch, das fassen könnte, was ich über Jesus erzählen könnte. Wenn wir an Zachäus denken, ja, zu dem Jesus einfach nach Hause gekommen ist, der hat Gnade erlebt und hat sein Leben verändert, weil er Gnade erlebt hat, die Ehebrecherin, die er begnadigt hat, die er nicht verurteilt hat, Petrus, der ihn verleugnet hat. Und Jesus fragt ihn nur, hast du mich lieb hinterher, ne? Das ist einfach Gnade und das ist das Evangelium. Und da überrascht Jesus nicht nur uns, sondern vor allem die Menschen damals, die Pharisäer, die immer so auf Gericht und hat er das verdient und ist doch ein Sünder und passt doch mal auf und so weiter und so fort. Und Jesu Gnade kommt immer zuerst. Sie kommt immer zuerst. Und jetzt ist was wichtig. Bei Gnade geht es nicht nur darum, dass Jesus so milde und vergebungsbereit zu uns kommt. Es ist keine billige Gnade. Es ist nicht so eine Gnade, wo Jesus sagt, hey, das ist nicht so schlimm und da machen wir jetzt irgendwie da pinseln wir jetzt was drüber, ja, und dann ist wieder gut. Nein, Gnade ist nicht nur Vergebung, sondern Gnade bewirkt etwas. in unserem Leben. Das ist viel mehr. Und das sehen wir in diesen wunderbaren zwei Versen im Titusbrief. Der fängt auch nochmal wie Johannes an, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und jetzt schauen wir, was noch die Gnade alles macht. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Also siehe, Jesus sagt der Ehebrecherin, sündige nicht wieder. Gnade befähigt uns, sie erzieht uns, zu einem dieses neue Leben auch zu leben. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Siehst du, dass Gnade nicht nur etwas Befreiendes, etwas Rettendes hat, sondern etwas Befähigendes, unser Leben zu verändern, unser Leben auf Gott auszurichten, uns in Einklang mit dem Willen Gottes zu machen und einfach Verantwortung zu übernehmen, wo wir gleich dazu kommen, wir haben nämlich die Verantwortung, diese Gnade weiterzugeben. Also Gnade, das ist so ein wunderschönes, ein wunderbares Paket des Charakters Gottes, die nicht nur billig ist, ja. Oh, ich bin jetzt irgendwie, Jesus hat mir vergeben, sondern ja, was passiert jetzt, wenn er mir vergeben hat? Ja, da passiert jetzt was. Gott hat uns nicht nur vergeben, das gut ist, sondern weil er etwas in uns hervorbringen möchte, dass unser Leben ein Leben zum Lob seiner Herrlichkeit ist. Also Gnade hat uns Rettung gebracht. Wir haben ein neues Leben empfangen. Die Gnade hilft uns zu reifen. Die Gnade befähigt uns, verantwortlich zu handeln, dass Gott wieder durch unser Leben geehrt wird. Finde ich eine ganz spannende Sicht, was Gnade alles bedeutet. Und ich möchte anhand von zwei Beispielen das noch ein bisschen vertiefen. Ich liebe diese Geschichte als in der Apostelgeschichte, nach dem Stephanus getötet wurde, gab es eine Christenverfolgung. Und die Christen sind in alle möglichen Teile des Römischen Reiches da verteilt worden. Und dann heißt es, sie kamen bis nach Phönizien, Zypern und nach Antiochia. Und dann haben die ja damals immer nur unter den Juden gepredigt, ne? Aber ein paar waren dabei, die haben begonnen, zu Nichtjuden zu predigen. Also die Gnade Gottes hat quasi dann auch mal die Nichtjuden erreicht. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Also das ist richtig, was in Antiochia passiert. Deswegen heißt es, in Antiochia wurden diese Gläubigen das erste Mal Christen genannt. Da gab es erstes Mal Nichtjuden, die gläubig wurden. Und das haben die in Jerusalem gehört, die Apostel, und die haben gesagt, Barnabas, geh da mal hin. Geh da mal nach Antiochia, guck dir das mal an. Ja? Und es heißt, und das liebe ich sehr, diesen Vers, als Barnabas nach Antiochia kam, er freute sich, als er hingekommen war, weil er die Gnade Gottes sah. Ja? Also der hat die Gnade Gottes gesehen. Was hat das bedeutet? Der hat gesehen, dass Menschen zu Jesus finden, dass sie sich freuen, dass sie erlöst sind. Das hat er gesehen. Und dann heißt es, er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Also Barnabas hat die Gnade gesehen und hat gesagt, so, und jetzt lasst euch erziehen durch die Gnade und gebt es auch weiter, was ihr empfangen habt. Also das ist das eine. Gnade bringt Rettung, bringt eine ganz große Freude, und Gnade kann man sehen. Denn der Barnabas hat es gesehen. Vielleicht erlebt ihr gerade in eurem Alpha-Kurs auf eine bestimmte Art und Weise Gnade. Ja, wir erleben Gnade, wenn wir sehen, was Gott im Leben von Menschen bewirkt und verändert. Und, das haben wir ja gerade schon gesehen, Gnade ist nicht nur, errettet nicht nur Menschen, sondern Gnade erzieht uns auch. Sie ist eine Wohltat, und jeder, der Kinder hat, oder bei manchen ist ja auch schon ein bisschen länger her, wie auch bei mir mit meinem Sohn, wenn wir unsere Kinder gut erzogen haben, dann haben wir sie auch bewahrt. Wir haben Grenzen gesetzt. Wir waren auch manchmal streng. Wir haben gesagt, nein, das ist falsch und das machst du nicht und das darfst du jetzt auch nicht. Und so müssen wir uns das vorstellen. Ja? Diese Gnade Gottes ist ja auch so. Was wäre das für eine Gnade, wenn sie uns nicht auch beschneiden würde? Was wäre das für eine Gnade, wenn sie uns ins offene Messer laufen lassen würde? Gott ist wie ein guter Vater, der uns erzieht. Ja? Sonst sind wir nicht unter der Gnade. Also das ist immer noch wichtig, dass wir das auch verstehen. Und Gnade verändert in unserem Leben ganz viel. Also wenn wir jetzt nochmal das von Titus sehen, was hat Gnade bewirkt, wie hat sie uns gerettet, wie hat sie uns auch geprägt und erzogen. Was verändert seine Gnade in mir? Ich weiß, wie Gott über mich denkt. Das ist alles ein Lernprozess. Also seine Gnade führt mich dazu, dass mein Gottesbild sich verändert, dass ich mehr Gott so sehe, wie er wirklich ist. Ich lebe aus der Gnade, nicht für die Gnade. Hatten wir vorher schon mal. Wenn ich Gnade verstehe, dann beginne ich so ein bisschen das abzulegen, immer etwas tun zu müssen, dass Gott mit mir zufrieden ist. Ja? Sondern lebe ich aus der Gnade. Die Dinge, die ich tue, mache ich aus der Gnade, weil ich geliebt bin. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie sage, jetzt war ich ganz toll und Gott ist mit mir jetzt glücklich. Der ist eigentlich immer glücklich mit dir. Wenn du morgens aufstehst, der strahlt dich immer an. Der freut sich über dich, weil er durch diese Freude dein Leben verändern möchte. Das macht auch viel mehr Freude, wenn wir so denken, oder? Ich erlebe Sicherheit und Freiheit, eben weil ich brauche keine Angst haben ständig. Oh, habe ich es jetzt wieder richtig gemacht? Lebe ich jetzt religiös genug? Ja? Das führt uns in eine ganz große Freiheit, wenn wir das nicht mehr müssen. Ich darf Gunst erwarten. Ich darf mal erwarten, dass mir so ein Rucksack entgegengestreckt wird von der Schaffnerin. Ne? Weil solche Dinge, Gnade um Gnade, Gott tut immer wieder solche Dinge. Es klappt jetzt nicht jeden Tag. Gell? Manchmal muss man halt auch einen neuen Laptop kaufen. Es geht jetzt nicht immer gut aus. Also ich will nicht sagen, wir haben jetzt da irgendwas gepachtet oder so. Aber wir dürfen auch Gunst erwarten und dass immer wieder auch die Gnade Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Und Gnade schenkt Freude und Gelassenheit. Allein deine Gnade genügt. Auch ein schönes Lied. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Wirkung. Also Gnade ist etwas, was unser Leben verändert. Und es ist mir noch so eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr Friedrich Nietzsche, also den musste ich damals im Religionsunterricht lernen, der hat ja so die Aussage gemacht, Gott ist tot. Ne? So ein Religionskritiker, Friedrich Nietzsche. Und der hat mal gesagt, über die Christen, eigentlich müssten die erlöster aussehen. Der hat was verstanden. Das hat er richtig gut gesagt. Also Gott ist tot, ist nicht gut. Aber das hat er richtig gesagt. Also das würde mir schon helfen, an so einen Gott zu glauben, wenn die ein bisschen erlöster aussehen würden. Wenn die also an einen Glauben haben, eine frohe Botschaft, einen gütigen und gnädigen Gott, dann sollten die anders ausgucken, anders in die Landschaft gucken, anders drauf sein. Da muss einfach viel mehr Freude sein. Da muss viel mehr Freiheit sein. Da muss viel mehr Gelassenheit sein. Bringt doch mal eure Lebensführung mit eurem Glauben im Einklang. Das muss uns so jemand sagen. Ne? Und Gnade wirkt sich, und jetzt kommen wir so ein bisschen wieder Richtung DNA. Ja? Wenn wir diese DNA in uns haben, jeder von uns, und wir sind hier in so einer Gemeinschaft, dann können wir sozusagen das auch einzahlen. Ja? Dann kann sich auch so eine Kultur in der Gemeinde verändern. Und vielleicht so drei Punkte dazu, dass wir übereinander auch gnadenvoll denken. Also wir messen jetzt nicht Leute, was sie tun oder ob sie das gut machen oder nicht. Nein, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch sowas von begnadet von Gott ist, dass er so einen hohen Wert von Gott hat, dass Jesus für jeden Einzelnen gestorben ist, der um mich herum sitzt, ob er mir sympathisch ist oder nicht, aber dass mich das auch verändert, dass ich mit gnadenvollen Augen den Nächsten anschaue, ja? Wie Jesus ihn anschauen würde. Das ist das Erste, der Umgang miteinander müsste sich total verändern. Und dass wir natürlich auch sagen, Gnade öffnet und weitet unser Herz. Wir dürfen ein Herz haben für Menschen, die einfach völlig anders sind als wir. von diesem Verurteilen, boah, und die machen das anders und andere Kultur, zu sagen, wow, was kann ich denn davon lernen? Ich habe euch von dieser Reise erzählt mit dem Zug, mit meinem Laptop. Und wir standen an dem Todesstreifen zwischen Niedersachsen und Thüringen, ja, der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Und haben uns da damit beschäftigt, haben gebetet. Gell? Das ist heute ein grünes Band, heißt es. Ne? Das ist praktisch, die Bäume sind 35 Jahre alt. Von 1989 bis heute ist ein schönes grünes Band. Und da ist die Geschichte zwischen den Dörfern, die eines lag auf der DDR-Seite, eines auf der westdeutschen Seite, wie die dann quasi nach dem Mauerbau einfach getrennt wurden. Ja? Und wie sie dann 1989, es war dann auch interessant, da ist nach 3 Tagen, also die Mauer fiel am 9. November, am 12. November ist da schon wieder ein Zug gefahren zwischen diesen Dörfern. Also die Gleise waren noch da. Ja? Und dann haben wir, weil wir relativ viele Ostdeutsche hatten bei diesem Treffen, hat der Leiter uns gesagt, so, ihr Ostdeutsche, stellt euch mal jetzt auf die DDR, also die Ex-Ostseite und wir, und dann sind wir, so waren so 50 Meter entfernt, hat er gesagt, jetzt geht's los, dann sind wir aufeinander zugerannt und haben uns umarmt, ja? Also West und Ost, und haben begonnen, uns mal die Frage zu stellen oder uns zuzusprechen, ich möchte lernen von dir. Erklär mir mal, wie das für dich war damals. Weil die Menschen in Ostdeutschland, die sind schon sehr dankbar über unsere Hilfe, was sie bekommen haben, Infrastruktur, aber es ist auch ein Schmerz deutlich geworden, dass sie uns gesagt haben, ihr habt uns aber nicht gefragt, was wir eigentlich mitbringen, ja, wer wir eigentlich sind, was es für uns bedeutet hat. Das war für uns schmerzhaft. Ja. Ihr habt uns ganz viel Geld gebracht, aber ihr habt euch nicht so richtig dafür, es kam zumindest nicht an, für uns interessiert. Ja, wo wir herkommen, was haben wir auch für eine Kultur, vielleicht haben wir auch was, was ihr nicht habt. Nicht nur der Westen ist besser als der Osten und so. Ja. Und es war sehr, sehr tiefgehend und es ist mir gerade so eingefallen, als so, wow, wie können wir da, das hat ja auch mit Gnade zu tun. Ich komme jetzt nicht irgendwo hin und sage, so, ich bin jetzt der, der alles besser weiß oder der. Nee, ich bin so ein Lernender. Ich bin einer, der neugierig ist und der diese, ich interessiere mich für dich, ja, ich möchte lernen von dir. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit Gnade zu tun und natürlich auch verletzlich zu sein. Wow, ich weiß, ich bin von Gott begnadet. Ich muss nicht ein perfektes Leben vorspielen. Ich muss nicht irgendwie so ein Kostüm tragen und hier den großen Zampano spielen. Ich darf zu meiner eigenen Zerbrechlichkeit stehen, weil ich aus der Gnade lebe. Und das reizt andere dazu an, auch wenn du das so machst, dann darf ich ja auch mal von meinen Schwächen berichten. Ja? Also Gnade hat was unwahrscheinlich Befreiendes. Wenn so Masken fallen, da ist eine ganz andere Authentizität möglich. Und ich glaube, wenn Menschen, und das ist so diese DNA in der Gemeinde spüren, Gemeinde hat eine DNA der Gnade, hier darf ich sein, hier darf ich wachsen, hier darf ich scheitern, hier darf ich neu anfangen. Ich finde das wunderbar. Hier darf ich auch sein, wenn ich vielleicht ein bisschen anders ticke. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Grenzen gibt, ja? Aber wir müssen uns heute schon auch darauf einstellen als Gemeinde Jesu, auf Menschen, die in unsere Gemeinde kommen, die schon ein paar andere Überzeugungen haben. Wie werden wir darauf reagieren? Jesus hat einmal erlebt in einem Haus eines Pharisäers, dass eine Prostituierte seine Füße geküsst hat und mit Tränen seine Füße benetzt hat und dieses kostbare Salböl ausgegossen hat. Und auch da sehen wir wieder die Pharisäer, oh, wenn jetzt Jesus wüsste, wer die Frau ist und was die macht und so weiter. Jesus hat es einfach zugelassen und alles, was er hinterher gesagt hat, war, hey, Leute, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer viel Gnade empfangen hat, kann Gnade weitergeben. Der weiß, was das ist. Versteht ihr, was ich meine? Also dieses Empfangen und dann Weitergeben, das finde ich was Wunderbares. Und wenn ich Ja, wenn wir jetzt so über DNA und Gnade heute Morgen uns Gedanken gemacht haben, dann denken wir ja vielleicht, ja, so könnte es sein. Ne? Also Nietzsche, die Christen könnten erlöster aussehen. Aber vielleicht ist es noch nicht so die Realität. Die tatsächliche DNA einer Gemeinde ist doch ganz viel durch ihre Geschichte geprägt. Das dürfen wir nicht vergessen. Durch die Höhen und Tiefen, durch die ihr auch als Gemeinde gegangen seid. 30 Jahre Prisma. Vielleicht durch diese Enttäuschungen, durch diese Zeiten auch, wo es Trennungen gab, das tut weh. Und das hilft manchmal nicht dazu, in einer großen Freiheit Gnade zu leben, weil es auch Schmerzen gibt. Das will ich nur dazu sagen. Ja? Also Gnade braucht auch manchmal einfach Zeit. Und ich glaube, es geht darum, wenn wir Jesus, dem Heiligen Geist, erlauben, Herzen zu berühren, Herzen wiederherstellen zu lassen, Herzen neu ausrichten zu lassen, uns gnadenvoll zu begegnen, dann haben wir eine Chance, dass diese DNA der Gnade auch wieder steigt. Und manchmal braucht es auch Zeit. Wir können nicht den Hebel immer rumdrehen. Und ich bin total begeistert. Diese Woche kamen einige Leute zu uns, zu Doxadeo, aus verschiedenen Städten der Welt. Das heißt genauer gesagt Europa, also nicht der Welt. Und die sprechen, also wenn du Engländer gerade, also aus England oder aus Schweden, die bringen gerade ganz hoffnungsvolle Nachrichten mit und die sprechen von einem sogenannten Silent Revival. Das heißt, junge Leute beginnen wieder in die Kirche zu gehen. Junge Leute beginnen wieder zu glauben. Das ist total interessant, ja. Und die sagen, das ist nicht so, dass es jetzt so Tausende, sondern das ist wie so da mal ein paar und da mal ein paar. Die sprechen von Silent Revival und ich dachte, oh Jesus, gib uns das auch. Wir brauchen wieder Menschen, die einfach neu ihr Leben Jesus geben, weil so frisch bekehrte Menschen, ja, die Jesus, die haben die Gnade wirklich so in Reinform tragen die oft, ja. Die trauen sich dann von Jesus zu erzählen. Die haben das Frische drin. Und ich glaube, das wäre was wir uns auch wünschen dürfen, dass auch bei uns so ein Silent oder nicht Silent Revival, ja, entsteht und dass wir auch wieder in unseren Gemeinden befruchtet werden, wie Barnabas gesagt hat, ich sehe diese Gnade, die hier ist. Ja. Menschen geben ihr Leben Jesus, da passiert was, der Heilige Geist bewegt sich, da geht was ab. Ich habe noch eine Geschichte zum Schluss für euch, die mich sehr bewegt hat, habe ich erst vor ein paar Tagen gehört. Hat ein Pastor erzählt, der von einem anderen Pastor erzählt hat, den er kennengelernt hat. Dieser Pastor war Pastor einer Gemeinde in Kanada, in Nordkanada, in Labrador. Ihr müsst euch vorstellen, da leben die Inuit. Da ist es kalt. Ja? Ihr müsst vorstellen, du leitest eine Gemeinde und da kommst du mit dem Auto gar nicht hin. Da kannst du nur mit dem Flugzeug hin oder mit dem Boot. Und 7 Monate im Jahr ist es Dauerfrost, ja, Permafrost. Und der hat gesagt, Pastoren vor mir, ja genau, also die friert schon, wenn du das hörst. Ne? Pastoren vor mir haben sie in der Regel nur ein, zwei Jahre ausgehalten. Und dieser Pastor war schon 14 Jahre dort. Er hat gesagt, wie hast du das 14 Jahre ausgehalten? Und dann hat er gesagt, ja, das ist so, ich habe einfach Liebe für die Inuit bekommen. Und du musst dir vorstellen, die Inuit, die tun sich erstmal schwer, jemanden überhaupt von außen an sich ranzulassen, ja, weil die so abgeschlossen leben. Und da braucht es eben eine Zeit, bis die überhaupt mal das Herz aufmachen und bis sie dir vertrauen. Ja. Das dauert einfach. Am Anfang bist du da ein Fremder und so weiter und so fort. Ja. Und es ist nicht nur so, dass es 7 Monate Dauerfrost gibt, sondern es gibt auch immer wieder Schneestürme. Und die Schneestürme sind, also kann man sich bei dem Klimawandel gar nicht mal so richtig vorstellen hier, die sind so heftig, da schneit's die Häuser ein. Ja? Und da brauchen die Tage, bis die sich ausbuddeln aus ihren Häusern. Ja? Und dann hat er erzählt, weißt du, die Inuit haben ein bisschen Probleme in ihrer Kultur. Die machen nur so viel Brennholz, wie sie tragen können. Die haben nicht so viel so von Vorräte schaffen. Das ist irgendwie nicht in der Kultur drin. Warum auch immer. Als wir dann Gottesdienst gemacht haben nach so einem Schneesturm, war dann schon ein paar Tage her, haben wir gemerkt, dass einige Inuit fehlen im Gottesdienst. Also sind wir mit unseren irgendwie Schneeschuhen zu diesen Häusern gegangen und haben einige Inuit erfroren vorgefunden. In ihren Häusern, in ihren zugeschneiten Häusern. Warum? Weil sie, und vor allem natürlich die, die dann vielleicht ärmer, bedürftiger, älter waren, weil die nicht genug Brennholz hatten. Ja? Und dann haben die begonnen zu sagen, wir als Gemeinde machen Brennholz. Wir schaffen uns ganz große Vorräte, ja? Dass die immer genügend Holz haben zum Heizen. Und das hat unter anderem dazu beigeführt, dass die ihr Herz geöffnet haben, weil sie gemerkt haben, da kommt jetzt was in unsere Kultur rein. Wir machen nur so viel Holz, wie wir tragen können, weil wir es nicht anders gewöhnt sind. Und jetzt kommt jemand, das sagt, hey, ihr braucht ganz viel Holz, dass ihr auch solche Schneestürme gut überstehen könnt. Und ich dachte, es hat so zu mir gesprochen, wisst ihr warum? Ich mache auch gerne Brennholz. Und ich habe auch relativ viel Brennholz gemacht. Erst vor einer Woche oder so habe ich mein Brennholzlager aufgefüllt und ich dachte, wow, wie schön ist es, dass ich jetzt wieder, weil das ging zur Neige bei uns, ja. Und meine Frau liebt es auch warm im Wohnzimmer. Und wie schön war das, wir haben wieder genügend Holz. Es kann warm sein. Es ist einfach schön. Und ich habe so gedacht, das hat zu mir gesprochen, wir dürfen mit der Gnade nicht sparen. Wir sind manchmal so, die Schwaben sind immer, ja, man macht gerade so viel, wie man tragen können. Ne? So. Gerade so viel Gnade, wie jetzt ich das jetzt gerade so noch schaffe und der andere vielleicht verdient hat, aber nicht mehr. Nicht mehr. Leute, lasst uns große Vorräte schaffen an Gnade. Ganz viel Holz machen. Ganz viel Gnadenholz machen. Vor allem, dass wir nicht nur in Zeiten, wo es gut läuft, sondern in Zeiten, wo es kalt ist, die Liebe wird in vielen erkalten, heißt es in der Offenbarung, dass wir genügend Holz haben. Dass es warm bleibt, dass Liebe ist, dass Gnade ist. Und das, glaube ich, ist so diese DNA der Gnade. Hebräer 12, 15 sagt sogar, achtet darauf, dass sich niemand selbst von Gottes Gnade ausschließt und sich eine bittere Wurzel entwickelt. Eine Giftpflanze, heißt es sogar. Sonst wird noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Also, wir müssen gucken, dass wir genügend Gnade haben, dass wir genügend Brennholz haben, dass das, was jeder Einzelne auch hat, ja, also wenn ich mal Gnade als Wärme sehe, den anderen höher zu achten und Dinge auch in das Kollektiv einzuzahlen, dass wir da nicht sparen. Dann kann eine DNA wirklich in der Gemeinde sein, die nach Gnade riecht, die nach Gnade schmeckt. Und ich möchte mit zwei Fragen enden und dir das mitgeben. Vielleicht, wenn du diesen umfassenden Begriff der Gnade jetzt, gell, Gnade rettet mich und Gnade erzieht mich, was bewirkt die Gnade Gottes gerade in meinem Leben? Wie nimmst du die Gnade Gottes für dich wahr? Wo bist du Gott dankbar, dass du diese Gnade Gottes spürst? Und wie nehme ich Gnade als Teil der DNA von Prisma wahr? Ich habe auf jeden Fall mich sehr gefreut über diesen Hoffnungsanker. Und den habe ich auch in der Atmosphäre gespürt heute Morgen. Ich glaube, dass ich Gnade wahrnehme. Und das ist schön. Und lasst uns wirklich uns ausstrecken. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen und unsere Hände Gott zu öffnen. Und zu sagen, Herr, wir danken dir für diesen großen Gnadenstrom, in dem wir stehen. Durch dein Werk am Kreuz, durch Jesus, das, was du getan hast, durch deine Gnade, die wir unverdient bekommen, die immer zuerst da ist. Danke, Herr, und wir wollen das empfangen heute Morgen und mal gar nicht bei uns empfangen. Bin ich da jetzt würdig und habe ich da genug? Nein, wir empfangen. Wir sind jetzt reine Empfänger. Wir sind reine Empfänger und lehre uns heute Morgen durch deine Gnade, Heiliger Geist, was es jetzt auch ganz konkret für uns bedeutet, ein Leben in der Gnade und aus der Gnade herauszuführen und auch diese Gnade zu leben, sie anderen zu gewähren, vergebungsbereit zu sein, in einer Haltung des einander höher Achtens, auch des Interesses füreinander. Beschenke uns da Heiliger Geist. Und ich segne uns jetzt, dass wir uns Vorräte an Gnade schaffen. Nicht durch Anstrengung, sondern nur durch das, dass wir diese Gnade Gottes ganz viel zulassen. Dass wir uns der Gnade nicht entziehen, dass wir sie fließen lassen. Herr, gib ganz freie Herzen, Gnade zu empfangen und fließen zu lassen. Wir lieben dich, Jesus. Wir preisen dich und wir freuen uns. Lass es wirklich eine Zeit großer Freude sein, weil wo viel Gnade ist, da ist viel Freude und da ist viel Hoffnung. Danke für diese wunderbare DNA. Amen. Seid gesegnet.